Willkommen und herzlichen Dank, dass Sie diese Aufnahme ausgewählt haben. Wir beten, dass diese Botschaft Ihr Leben prägt und verändert und wir segnen Sie im Namen Jesu.
Vielen Dank, lieber Reinhard und liebe Vineyard-Gemeinde. Ich muss mal ganz kurz hier versuchen, das Ding zum Laufen zu bringen. Das schaffe ich. Ich bin ein Krieger. Ha. Okay. Ja, ihr Lieben, also als Reinhard gerade gesagt hat, dass man diese ganzen Sprüche irgendwo mal aufschreiben müsste, da habe ich mir gedacht, ich habe sie schon aufgeschrieben, das sind alle da drin und das ist das Buch, das ich euch ganz dringend empfehle, wenn euch das angesprochen hat, was ihr an diesem Wochenende von mir gehört habt. Also als ich das geschrieben habe, habe ich kurzfristig gedacht, so jetzt habe ich alles gesagt, was ich zu sagen habe, jetzt kann ich eigentlich heimgehen und sterben. Aber der Herr meint, ich soll noch ein bisschen bleiben. Aber es ist trotzdem ein richtig gutes Buch und ich habe mir auch die Mühe gemacht, für alle Small Group Leaders, für alle Hausgruppenleiter, für alle Kleingruppenleiter ein Arbeitsbuch dazu zu schreiben, zu jedem Kapitel in meinem Buch, wo man dann eigentlich gar nichts mehr vorbereiten muss, fast. Und das ist eine Riesenhilfe. Ich war selber auch jahrelang Hauskreisleiterin und ich weiß, wie anstrengend es manchmal sein kann, wenn man jede Woche wieder was Neues sich aus den Rippen leiern muss. Und da habe ich euch ein bisschen geholfen. Also, das ist hinten am Büchertisch. Könnt ihr nachher noch vorbeikommen. Ich signiere es euch auch. So, jetzt kommt ein zweites Gerät. Okay, mein Thema heute ist Gottes Sicht auf Krisen. Und ich glaube, dass es total wichtig ist, dass wir verstehen, wie Gott die Welt sieht. Ich sage immer zu meinen Leuten, die ich in Jüngerschaft habe oder die ich coache, das Wichtigste, was in unserem Leben eigentlich ins Lot gerückt werden muss, sind drei Dinge. Das eine ist unser Gottesbild, unser Weltbild und unser Selbstbild. Das sind die drei Sachen, die bei uns allen ein bisschen schräg sind. Die sind irgendwie durch unser Leben, durch unsere Erfahrungen, durch die Beurteilungen, die wir selber getroffen haben, einfach nicht so, wie Gott die Dinge sieht. Aber würdet ihr mir zustimmen, dass es uns sehr hilfreich ist, wenn wir so sehen, wie Gott sieht? Also dürft gern ein bisschen interaktiv hier so, also ich liebe es, wenn ich merke, hier sind lebendige Menschen drin. Halleluja. Also ein bisschen Echo wäre cool, freue ich mich total. Auch wenn das Thema heute vielleicht nicht ganz so lustig ist wie gestern, aber es ist irgendwie trotzdem lustig, weil der Herr sitzt auf seinem Thron und lacht. Also eigentlich ist es schon das Ergebnis der Predigt. Der Herr sitzt auf seinem Thron und lacht über seine Feinde. Psalm 2. Der Herr, gute Nachricht, der Herr ist nicht nervös. Der Herr hat keine Kopfschmerzen. Der hat keine schlaflosen Nächte, weil er nicht weiß, wie er das Ganze hier lösen soll. Sondern er sitzt ganz entspannt auf seinem Thron und lacht, weil er weiß, dass sein Plan aufgeht. Sein Plan gelingt. Das, was er sich vorgenommen hat, ist ein perfekter Plan und der funktioniert. Es ist eine vollkommene Erlösung und die reicht aus für alles, was jedem Menschen auf dieser Welt in allen Zeitaltern der Menschheitsgeschichte widerfahren könnte. Könnt ihr mal einfach sagen, Amen. Sehr gut. So, jetzt ist es natürlich schon so, müssen wir ehrlicherweise zugeben, unsere Welt ist in nicht einem guten Zustand. Ja, unsere Welt steckt in einer globalen Krise und das nicht erst seit dem bösen C. Also Krisen gab es vorher auch schon ausreichend und es wird auch wahrscheinlich nicht anders werden, sage ich euch gleich. Das hat uns Jesus auch vorhergesagt. Er hat gesagt, in der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid ohne Furcht, denn ich habe die Welt überwunden. Und das muss euch genügen. Und es genügt auch, das ist das Coole, es genügt total. Er hat gesagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden, deshalb könnt ihr hingehen und das Evangelium verkünden und die Kranken heilen und die Toten auferwecken und das Recht Gottes manifestieren und demonstrieren und schmeckbar, erfahrbar machen, weil ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt, mitten in der Krise, mitten im Sturm. Dieses Wort Krise ist allgegenwärtig, also vorher war es die Klimakrise, die ist gerade ein bisschen still, die wird jetzt dann wieder lauter, schätze ich mal, wenn das böse C überwunden ist. Aber lasst euch davon nicht erschrecken, es ist nicht so schlimm. ja, es ist wirklich nicht so schlimm, weil die Geschichte geht gut aus. Ich habe das Buch bis zum Ende gelesen und die Geschichte geht wirklich gut aus und es ist deine Geschichte und es ist meine Geschichte. Aber das Wort Krise ist in unserem Sprachgebrauch sehr geläufig. Wir sagen sogar manchmal, ich krieg die Krise, hast du schon mal gesagt. Ist auch nicht so schlimm, weil Krise kommt aus dem Griechischen und bedeutet eigentlich eine Scheidung oder Entscheidung, eine Wendung. Eigentlich kommt es aus dem medizinischen Bereich und bedeutet einen Wendepunkt in einem Krankheitsverlauf. Also entweder geht es dann besser oder es geht zum Tod. Also das ist die Krise, ne? Und das ist einfach in unseren normalen Sprachgebrauch übergewandert. In der Psychologie wird eine Krise sogar positiv bewertet. Weil eine Krise ist immer auch eine Chance. Es verändert sich etwas. Ja, ihr kennt alle vielleicht das Wort Midlife-Krise. Manche kennen es vielleicht auch aus eigener Erfahrung. Und ich sag euch was, das ist nichts Schlimmes. Das ist sogar was ganz Tolles. Weil Krisen bringen uns dazu, alles nochmal auf den Prüfstand zu stellen, alles nochmal wirklich dem Herrn hinzuhalten und mit seinen Augen anzuschauen. Sie könnte uns auch dazu führen, dass wir auf blöde Gedanken kommen, aber so sind wir ja nicht, weil wir lieben ja den Herrn. Und wir wissen ja, dass er die besten Ideen hat. Und so, wenn du in eine Krise kommst, dann werte es als eine Chance, das Alte nochmal neu zu bewerten mit den Augen Gottes. Nochmal alles anzugucken. Ist das noch dran, zum Beispiel, was ich da die ganze Zeit mache? Wisst ihr, in unserem Leben gibt es Zeiten und Zeitphasen. Und manche Sachen sind nicht fürs ganze Leben immer dran. Zum Beispiel, wenn du einen bestimmten Arbeitsplatz hast in einer bestimmten Firma oder in einer bestimmten Branche, kann es sein, dass es nicht für den Rest deines Lebens dran ist, genau das zu machen. Vielleicht ruft dich der Herr nach Papua-Neuguinea, so wie die Viola. Oder nach Afghanistan oder, ja, also rechne doch mal damit. Oder nach Norddeutschland oder nach Ostdeutschland, da braucht es noch ganz viele Workers, die wirklich das Evangelium verkünden und die dort Salz und Licht sind in der Gesellschaft. Stimmt's? Ja, also rechne doch einfach mal damit, dass der Herr ein richtig spannendes Leben für dich hat und dass eine Krise nichts an sich grundsätzlich mal zerstörerisches oder bedrohliches sein muss, sondern eine Chance, eine Zeitphase in deinem Leben sauber abzuschließen und eine neue zu beginnen. Aber uns interessiert heute vor allem eins, nämlich wie sieht Gott Krisen und was ist seine Perspektive und seine Lösung für Krisenzeiten. Gottes Sicht auf Krisen ist nämlich ganz anders als unsere. Und deswegen habe ich es gleich zweimal gemacht, weil es so ganz anders ist als unsere. Okay, jetzt habe ich vergessen, euch das zu zeigen, aber Ich fasse es nochmal zusammen. Das Wort Krise stammt vom griechischen Krisis und was eigentlich Scheidung oder Entscheidung bedeutete. Ursprünglich war es ein Fachwort, das in der Medizin verwendet wurde, stand für den Wendepunkt in einem Krankheitsverlauf. Eine Krise bedeutet zunächst immer eine kritische Situation. Sie kann sich zuspitzen oder sie kann sich entschärfen, sie kann hochdramatisch verlaufen oder sie ist doch viel harmloser, als es am Anfang schien. Jedenfalls müssen die Betroffenen durch sie hindurch. Da geht kein Weg dran vorbei. Du musst da durch, aber es endet nicht zwangsläufig in einer Katastrophe. Und jetzt schauen wir, was Gott für eine Perspektive hat und eine Lösung. Und das Erste, was Gott wichtig ist, ist, dass wir lernen, die Zeiten zu erkennen. Jesus hat gesagt in Lukas 12, Vers 56, er ist ja immer so charmant, Heuchler, das Aussehen der Erde und des Himmels wisst ihr zu beurteilen, wie aber kommt es, dass ihr diese Zeit nicht zu beurteilen wisst? Das hat er nicht zu den Jüngern gesagt, sondern zu den Pharisäern. Die fand er nicht so im Flow des Heiligen Geistes drin und deswegen musste er das ein bisschen korrigieren mit sanften Worten. Matthäus 24, da hat er dann zu seinen Nachfolgern gesprochen. Das ist ein Teil der ganzen Endzeitreden und ich fand es so spannend, deswegen habe ich gedacht, wir lesen es mal zusammen. Als er auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger für sich allein zu ihm und sprachen, sage uns, wann wird das sein und was ist das Zeichen deiner Ankunft und der Vollendung des Zeitalters? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, seht zu, dass euch niemand verführt. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören, seht zu, erschreckt nicht, denn es muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Ich möchte euch nochmal zu diesem Vers was sagen, ich bin der Christus, das heißt nicht zwangsläufig, dass da irgendwelche Sektenführer aufstehen und sagen, also ich habe jetzt die ultimative Kirche oder Sekte oder was auch immer und ich bin der Erlöser und ihr müsst mir nachfolgen. Es kann auch tatsächlich irgendeine Ideologie sein. Ja, wie zum Beispiel der Kommunismus ist so eine Ideologie, der Humanismus ist so eine Ideologie, der Menschen komplett in die Irre führt. Der Humanismus zum Beispiel, das klingt ja irgendwie gar nicht so negativ, ne? Aber letztendlich, was da passiert ist, der Humanismus sagt, der Mensch ist das Zentrum von allem und es geht nur um den Menschen und alles muss sich danach richten, was der Mensch will. Jetzt haben wir zwei Probleme. Erstens, der Mensch weiß überhaupt nicht, was er will und der Wille des Menschen ändert sich ständig, ist heute so, morgen so. Und zweitens, es geht gar nicht um den Menschen, sondern es geht darum, was Gott will. Gott ist das Zentrum des Universums. Es geht um seinen Willen. Es geht darum, was er sehen kann, was er nicht sehen kann. Und wenn das gewährleistet ist, dann geht es dem Menschen automatisch gut. Und deswegen muss der Humanismus raus, auch aus uns. Wir sind damit aufgewachsen, für uns scheint es oft normal zu sein, aber das ist nicht, wie Gott sieht und wir wollen alle lernen zu sehen, wie Gott Dinge sieht. Gut, das war das Erste, also falsche Christusse und Ideologien und Kriege und Kriegsgerüchte, ist nichts Neues. Also ich bin jetzt seit 1966 hier und es war seitdem ich da bin schon so und vorher war es auch schon so. Es wird sich Nation gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich und es werden Hungersnöte und Erdbeben da und dort sein. All dies aber ist der Anfang der Wehen. Also das ist auch nichts Neues, oder? Das kennen wir. Das ist irgendwie immer schon, seitdem es uns hier gibt, ist es so. Dann werden sie euch in Bedrängnis überliefern und euch töten und ihr werdet von allen Nationen gehasst werden um meines Namens willen. Und dann werden viele zu Fall kommen und werden einander überliefern und einander hassen. Das ist jetzt noch nicht überall so, könnte sich aber dahin entwickeln. Ja, bis jetzt sind wir in der Gnade, dass wir noch alles machen dürfen, was wir gerne möchten. Aber wer weiß, was in der Zukunft passiert. Viele falsche Propheten werden aufstehen und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe der meisten erkalten. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen zum Zeugnis, und dann wird das Ende kommen. Das ist eine sehr deutliche Rede und ich finde es sehr spannend. Manches ist vielleicht noch ein bisschen geheimnisvoll, was wir noch nicht ganz einordnen können, auch zeitlich oder so. Keine Ahnung, in welchen Zeitabschnitten das alles passiert. Aber wir sind in dieser Zeit. Und die Zeit ist eine Zeit des beispiellosen Glaubensabfalls des Westen. Leute, wir sind kein christliches Abendland mehr. Und es ist einerseits schade, aber andererseits ist es nicht schlimm, weil manchmal ist es sogar besser, wenn die Leute nicht mehr sich sicher wähnen durch ihr sogenanntes Christsein, was gar keins ist, sondern wo sie ganz neu konfrontiert werden mit der Botschaft des Evangeliums und ganz neu aus der Box rausdenken können. Das ist eine Riesenchance. Also wertet das nicht nur negativ. Klar, wir haben jetzt andere Herausforderungen als vielleicht vor 60 Jahren. Aber der Herr ist total entspannt und der hat jetzt eine Strategie für diese Zeit. Und es überrascht ihn nicht. Er ist jetzt nicht irgendwie schockiert und denkt sich, du liebe Zeit, was soll ich denn jetzt machen? Sondern er weiß, was er jetzt machen soll. Und er sagt es uns. Er teilt es uns mit. Es ist immer noch Fakt, dass viele Volksgruppen unerreicht sind. Also in dieser Stelle von Matthäus heißt es, dass am Ende alle Volksgruppen ein Zeugnis haben des Evangeliums, dass sie von Jesus gehört haben. Das ist, und das ist etwas, was noch nicht so aussieht, als ob wir das in den nächsten 20 Jahren schaffen könnten. Wir könnten es theoretisch schaffen. Wir haben in unserem Gebetshaus eine Gebetssession für die unerreichten Volksgruppen und ich kann mir leider Zahlen immer so schlecht merken, aber irgendwie haben wir festgestellt, es gäbe weltweit genügend Gemeinden, wenn jede Gemeinde sich eine oder zwei unerreichte Volksgruppen aufs Herz nimmt. So ähnlich war es, oder? Oder war es nur eine Volksgruppe pro Gemeinde, die existiert? I don't know. Jedenfalls, es wäre theoretisch möglich, wenn jede Gemeinde sich eine Volksgruppe schnappt, anfängt für die zu beten, anfängt Finanzen reinzugeben, dass die erreicht wird, dann wäre es relativ schnell erledigt. Aber ich glaube, dass der Herr das jetzt gerade eben wieder ins Bewusstsein bringt. Ich kann mich erinnern, in den 80er Jahren oder Anfang der 90er, da waren wir extrem stark auf Mission fokussiert im Leib Christi. Stimmt's? Könnt ihr euch da noch erinnern? Das war der Herr. Also das machen wir nicht selber. Wir denken uns nicht aus, das könnten wir jetzt mal wieder, haben wir schon lange nicht mehr drüber gepredigt, dann machen wir doch das. Sondern das hat der Herr gehighlightet damals. Das war ganz wichtig. Das war so eine Welle von Mission. Und dann kamen verschiedene andere Wellen. Und jetzt gerade, glaube ich, macht der Herr ein Zusammenführen der ganzen Wellen, dass die Gebetsbewegung und die prophetische Bewegung und die Missionsbewegung und die Evangelisationsbewegung und die Heilungsbewegung und die Wort des Glaubensbewegung und die was auch immer Bewegung, das kommt jetzt alles zusammen, weil es muss zusammenarbeiten und dann wird sich einiges massiv beschleunigen. Weißt du, was ich glaube, durch diese böse C-Geschichte sind wir im Leib Christi, haben wir einen riesen Entwicklungsschub gemacht im Bereich Digitalisierung. Und wir sind jetzt für alles gerüstet. Wir können jetzt weltweit streamen, jederzeit alles machen. Ich finde es total toll. Wisst ihr, und bei euch ist halt eine richtig große Gemeinde, aber es gibt auch ganz kleine Gemeinden und selbst die mussten jetzt irgendwie Wege finden, wie sie ins Internet kommen und wie sie ihre Leute kontaktieren können trotzdem und wie die dranbleiben können und so weiter. Das ist ein total eine gute Entwicklung, die wir dringend brauchen für diese nächste Phase. Und Israel Ich habe jetzt nur ein paar Sachen rausgenommen, da könnte man wirklich noch viel mehr sagen dazu, aber Israel ist immer ein bisschen der Zeiger an der Weltuhr. Da sehen wir total, was gerade läuft und so weiter und was, ich sage da noch was dazu, aber ich wollte euch nur mal kurz einen Überblick geben über die Sachen, um die es jetzt geht. Na? Also, okay, da bin ich jetzt zu weit. Jetzt passt auf, der Abfall des Westens, der Glaubensabfall, wir haben noch nie zuvor gesehen, dass ganze Nationen sich quasi von Gott lossagen. Das ist wirklich neu, also das gab es vorher noch nie. Und dass wir wirklich in einer postchristlichen Zeit leben, das müssen wir wahrnehmen und entsprechend Strategien eben vom Herrn empfangen für diese Zeit. Dann die Volksgruppen, habe ich schon gesagt. Jetzt die Unruhe um Israel, das ist ein wichtiges Thema, auch für Deutschland, gerade für Deutschland. Dass es Israel als Staat gibt, ist noch nicht 100 Jahre her. Aber wir sehen immer wieder zunehmende Unruhen, auch in der arabischen Welt und auch in globalen Gremien, wie zum Beispiel der UNO, die massiv negativ gegen Israel eingestellt ist. Und im Letzten geht es dann doch immer wieder um die Existenz dieses Staates. Und ich glaube, dass es eine globale Zeit ist, wo der Herr genau hinschaut, wie sich einzelne Nationen zu Israel hin positionieren. Da gibt es auch eine Stelle in den Evangelien, wo es heißt, dass der Herr am Schluss der Zeit die Nationen in Schafs- und Bocksnationen einteilt, entsprechend dem, wie sie sich zu Israel positionieren. Und das ist ein wichtiges Gebetsanliegen, ihr Beter, dass ihr immer wieder betet, dass Deutschland sich eindeutig zu Israel stellt und keinen Antisemitismus duldet. In keiner Form, dass das irgendwie ganz hoch gehalten wird, dass selbst unsere neue Regierung das auf dem Schirm hat, auch wenn das vielleicht gar nicht so auf ihrem Schirm war, aber dass der Herr das total auf ihren Schirm bringt. Das kann er nämlich ganz leicht, weil er sagt in seinem Wort, dass er die Herzen von Königen lenkt wie Wasserbäche. Das heißt, es ist für ihn gar kein Problem, diese ganz wichtige Sache von Israel, dem Herrn Scholz und der Frau Baerbock und dem Herrn Habeck und wie sie alle heißen, der Herr Lindner und alle ihre Minister, dass die das plötzlich sehen, wow, das ist so wichtig, wir müssen uns zu Israel stellen. Eindeutig. Wir wollen Best Friends sein mit Israel als Deutschland. Amen. Okay, und Zeiten der Erschütterung, in denen wir jetzt gerade sind, sind total im Plan Gottes, 100%. 100%. So, jetzt sagt ihr mal, Halleluja, danke Herr. Das ist nämlich gar nichts Schlimmes, es ist was richtig Gutes. Und Gott macht es. Hebräer 12, ab Vers 26. Als Gott vom Berg Sinai sprach, erschütterte seine Stimme die Erde, aber nun hat er uns eine andere Zusage gegeben, noch einmal werde ich nicht nur die Erde, sondern auch den Himmel erschüttern. Das deutet auf eine Verwandlung der ganzen Schöpfung, die erschüttert wird, damit nur das Ewige bleibt. Da wir nun also ein Reich empfangen, das nicht zerstört werden kann, wollen wir dankbar sein und Gott Freude machen, indem wir ihn in Ehrfurcht vor seiner Heiligkeit anbeten, denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Also hier steht, der Herr erschüttert gerade alles in uns und in unserer Welt, in unseren Nationen und auch in unseren Gemeinden, dass das Unerschütterliche bleibt, weil wir wollen das Unerschütterliche haben. Und wir wollen den erschütterlichen Ballast loswerden. Stimmt's? Und da steht noch ein ganz toller Vers im Psalm 139, der mir das nochmal spezifiziert, was dieses Erschütterliche ist. Der Psalmist, also David nennt es Wege der Mühsal. Hier steht 139, Vers 23 und 24. Ha, das habe ich sogar. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken und sieh, ob ein Weg der Mühsal bei mir ist und leite mich auf dem ewigen Weg. Das ist ein sehr gutes Gebet. das zu beten, weil das ist, was Gott beständig macht, beständig. Und ich sag dir eins, du willst keine Wege der Mühsal in deinem Herzen haben. Das willst du nicht, glaub mir. Da ist es alles wert, was es braucht, um das zu erschüttern, dass du dahin kommst, dass du diese Wege der Mühsal loswirst. Und für die Zeit, die vor uns liegt, brauchen wir ein Volk Gottes, das Wege der Mühsal losgeworden ist. Das nicht mehr bei jedem Windchen zusammenknickt und Angst hat oder weint oder was auch immer, wenn ein bisschen Druck kommt von außen, vom Feind oder so, sondern wir müssen lernen, wirklich widerstandsfähig zu sein. Und wir müssen diese ganzen Knöpfe, auf die der Feind drücken kann und uns triggern kann und uns irgendwie dann schwächen kann, dass wir wieder zusammenbrechen und nicht mehr wissen, wer wir sind und wozu wir berufen sind, die müssen alle weg. Amen. Weil das können wir uns nicht mehr leisten. Und hallo, wenn du gerade durch eine schwere Zeit gehst, Gnade, 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 das ist damit nicht gemeint. Null, okay? Das passiert immer wieder, das passiert auch bei mir. Wenn der Herr uns dann eben auseinanderbaut gerade und so ein Weg der Mühsal gerade wieder an die Oberfläche geschwommen ist, das ist nicht die Zeit, wo ich an die Front gehe und irgendwelche Riesen töten kann, ja? Da geht es erstmal darum, dass das weg muss. Also Zeiten und Phasen erkennen. Es ist nicht immer alles gleichzeitig dran. Wenn du gerade auf dem OP-Tisch liegst und der Herr an deinem Herzen operiert, dann kannst du nicht an die Front und kämpfen. Dann brauchst du den Leib um dich herum, die Family, die dich tragen, die für dich stehen, die für dich glauben und die dich begleiten. Und dann bist du wieder fit und dann kannst du wieder kämpfen und die anderen abdecken. Kennt ihr diese wunderschöne Formation, wo Asterix bildet? Ja, also ich sag's euch, das ist so gut. Die Schildkrötenformation. Der Römer, kennt ihr das? Die gab es nämlich wirklich. Und die haben einfach, das ist wie sie einen Sturm gemacht haben. Sie haben einfach oben Schilder, seitlich Schilder, vorne Schilder. Und das heißt, die Pfeile von den Feinden konnten sie nicht treffen. Und ich kann ja nicht mich komplett von allen Seiten abschirmen. Ich brauche die Geschwister, die hinter mir stehen, neben mir stehen, die mich von hinten, von der Seite abschirmen. Versteht ihr? So müssen wir im Leib miteinander leben. Wir sind Waffenbrüder und Waffenschwestern. Und wir haben einen Feind und es ist nicht der, der neben dir sitzt. Sondern es ist der Teufel, der gegen uns ist. Und wir müssen Schulterschluss machen. Ja, da darf kein Blatt zwischen uns passen. Das können wir uns nicht mehr erlauben. Und in dieser Einheit ist eine Stärke, wir sind völlig unangreifbar. Ich sag's euch, das wird richtig gut. Das wird richtig gut. Okay. Matthäus 3. Ich taufe alle diejenigen mit Wasser, die ihren Sünden den Rücken kehren und sich Gott zuwenden, sagt Johannes der Täufer. Doch bald kommt einer, der viel stärker ist als ich, so viel gewaltiger, dass ich nicht einmal wert bin, sein Diener zu sein. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Er wird mit seiner Schaufel die Spreu vom Weizen trennen, den Dreschplatz aufräumen und den Weizen in die Scheune bringen. Die Spreu aber wird er im ewigen Feuer verbrennen. Das sagt Johannes der Täufer und es ist auch eine Endzeitrede. Das ist nicht das, was der Herr einmal macht und dann ist es vorbei, sondern das ist der Prozess, in dem wir jetzt sind, in dieser letzten Zeit, bis Jesus wiederkommt. Das ständig wird immer wieder, also ihr wisst ja, wie das läuft, ne? Also da wird was gesät im Acker, dann wächst es heran und wird es geerntet, wenn es reif ist. Und dann kommt es auf den Dreschplatz, dann wird da draufgeschlagen auf die Ähren, sodass eben die Körner raus oder die Ähren werden irgendwo draufgeschlagen, dass die Körner rausspringen und dann bleibt eben noch das Stroh übrig. Und dann muss man eben gucken, dass die Spreu, das sind diese strohigen Teile, diese Sachen, die man nicht essen kann, die ist leichter als die Weizenkörner. Und wenn der Wind kommt, dann fliegen diese leichteren Teile weg und das Weizenkorn fällt runter auf die Erde. Und das ist das, was der Herr macht. Er trennt die Spreu vom Weizen, auch in uns. Also ihr wisst, das Gericht fängt immer am Haus Gottes an und noch spezifischer bei mir. Und so läuft es, wir leben immer von innen nach außen. Es geht nie um das Außen, es geht immer um das Innen. Und das ist, was der Herr tut und das ist richtig gut. Zeiten der Erschütterung sind Zeiten, in denen Gott die Spreu vom Weizen trennt in uns, in unserer Gemeinde, in unserer Familie, in unserem Land, in Europa, auf der ganzen Welt. Das macht er und das ist richtig gut. Und die Nordwinde, das ist das, was wir im Hohenlied lesen, ja, wo es heißt, Nordwind, komm, weh durch meinen Garten, Südwind, komm. Und die Südwinde mögen wir lieber, das sind nämlich die schönen, warmen, lieblichen Winde, die uns erfreuen und die angenehm sind. Aber der Nordwind, das ist der kalte Wind, der uns unangenehm ist. Aber den braucht es jetzt in dieser Zeit. Deswegen murre nicht gegen das, was gerade ist, sondern sag Halleluja, du tust dein Werk, du machst es wunderbar, Herr. Die Nordwinde, die wir gerade erleben, blasen die Spreu weg und alles, was nicht standhält, und das ist gut so. Das ist richtig gut so. Was nämlich dann dadurch passiert, ist, dass wir stark werden und dass das Unerschütterliche bleibt und dass der Fokus wieder auf das, um was es geht, kommt und alles andere weg. Amen. Yes, jemand ist begeistert. So, und jetzt kommen wir zum eigentlichen Problem aus Gottes Sicht. Der Herr sagt nämlich, das Problem ist nicht die äußeren Umstände. Das Problem sind nicht die Krisen in der Welt, sondern das Problem ist Maleachi 1. Und das lesen wir jetzt. Ein Sohn ehrt den Vater und ein Knecht seinen Herrn. Wenn ich nun Vater bin, sagt Gott, wo ist meine Ehre? Und wenn ich Herr bin, wo ist meine Furcht, spricht der Herr der Herrscher zu euch, ihr Priester. Das seid ihr und ich. Wir sind ein priesterliches Volk, die ihr meinen Namen verachtet. Doch ihr sagt, womit haben wir deinen Namen verachtet? Ihr, die ihr unreine Speisen auf meinem Altar darbringt, doch ihr sagt, womit haben wir dich unrein gemacht? Indem ihr sagt, der Tisch des Herrn, den kann man verachten. Auch wenn ihr Blindes darbringt, um es als Opfer zu schlachten, ist es für euch nichts Böses. Und wenn ihr Lahmes und Krankes darbringt, ist es für euch nichts Böses. Bring es doch deinem Statthalter. Wird er Gefallen an dir haben oder dein Angesicht erheben, spricht der Herr der Herrscher. Und nun besänftigt doch Gott, dass er uns gnädig ist. Wenn so etwas von eurer Hand geschieht, wird da euretwegen das Angesicht erheben, spricht der Herr der Herrscher. So ein bisschen, ihr wisst ja, die Propheten, die drücken sich oft so aus, dass man eigentlich nicht so viel versteht auf Anhieb. Deswegen muss man es immer ein bisschen auslegen. Und die Lösung ist, das Problem ist nicht Corona oder Russland oder die Ampel oder der Islam. Das Problem aus Gottes Sicht ist, dass der Vater nicht geehrt wird und dass die Anbetung halbherzig ist. Hammer, oder? Das Problem aus Gottes Sicht ist, dass der Vater nicht geehrt wird. Und dass die Anbetung halbherzig ist. Ich glaube wirklich, dass das den Herrn bewegt. Deswegen bewegt es mich jetzt auch gerade so. Gott hat überhaupt kein Problem mit der Welt oder mit dem, was da draußen läuft. Was ihn betrifft, das ist das, was in seinem Leib, in seiner Braut passiert. Oder nicht passiert. Es ist keine Furcht des Herrn in der Gemeinde. Es geht nur noch um den Menschen, nicht mehr um Gottes Ehre. Und ich spreche nicht zu euch als Vineyard Speyer, sondern ich spreche zum ganzen Leib Christi in Deutschland. Oh, danke. Oh, ihr seid so toll. Sein Volk bietet ihn halbherzig an. Gott bekommt das, was übrig ist. Er ist nicht mehr die Priorität, sondern Humanismus herrscht. Genauso wie in der Welt, auch in der Gemeinde. Die Welt ist in die Gemeinde eingedrungen und die Gemeinde hat keine Salz- und Lichtkraft mehr. Und ich spreche wiederum nicht zu euch persönlich, es ist kein Gerichtsort an diese Gemeinde, sondern das ist unser Gebetsanliegen als die, die wir sagen, Herr, wir wollen mehr von dir für unsere Geschwister im Leib, ja? Also für den Leib. Wir müssen eintreten dafür, dass der Leib durchbricht, dass dieser schlafende Riese aufsteht. Gottes Plan ist, dass wir sein Leib, seine Braut, seine Gemeinde hier auf der Erde, seine Herrlichkeit manifestieren und einen Unterschied machen. Dass wir demonstrieren, so wie Jesus, als er als Mensch auf der Erde war, wie das aussieht, wenn ein Mensch wieder ungebrochene Gemeinschaft mit Gott hat. Wenn ein Mensch eins ist mit dem Willen des Vaters, wenn ein Mensch angeschlossen ist an die Versorgung des Königreiches, wenn Herrlichkeit vom Himmel auf die Erde kommt. Das ist unsere Aufgabe. Der Himmel soll auf die Erde. Und es geht nicht darum, dass wir immer und in jeder Situation alles in Wohlstand, in Bequemlichkeit, im Überfluss leben, obwohl Gott das auch für uns hat, aber das ist überhaupt nicht das Ziel. Und ich habe das schon ein paar Mal gesagt, dieses Wochenende, aber du darfst alles haben. Ja, Gott ist so großzügig, Gott gibt so gern und Gott gibt alles zum Genuss und Überfluss und Fülle. Gott ist überhaupt kein knausriger, kleinkarierter Erbsenzähler, sondern Gott, ich meine, allein schau dir mal an, wie viel Blumen der gemacht hat. Er hätte ja auch nur eine Sorte Blumen machen können. Gott ist Überfluss, Fülle, verschwenderisch, herrlich, schön, groß. Aber ich sag euch, wir dürfen alles haben, aber nichts, nichts, nichts darf uns haben. Und wir müssen immer mit leeren Händen bereit sein zu leben. Nichts festhalten, immer mit offenen Händen und immer bereit sein loszulassen. Du darfst von nichts Äußerem leben, außer vom Herrn. Sonst bist du in Gefangenschaft. Und der Herr braucht uns frei, sonst können wir nicht agieren. Der Himmel soll auf die Erde und nicht nur, dass die Menschen das sehen, sondern wir sind auch als Gemeinde ein Schauspiel vor der unsichtbaren Welt, für die Mächte und Gewalten in der Himmelswelt. Das steht in Epheser 3, Vers 10. Damit jetzt, sag mal jetzt, den Gewalten und Mächten in der Himmelswelt durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes zu erkennen gegeben wird. Dafür sind wir da. Das ist unser Job. Und dann hat Gott natürlich, Gott sei Dank, eine Lösung für die Krise. Und die steht in Maleachi 1, Vers 11. Denn vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Untergang ist mein Name groß unter den Nationen. Und an allerlei Orten lässt mein Opferrauch aufsteigen und bringt meinem Namen Gaben dar, und zwar reine Opfergaben. Denn mein Name ist groß unter den Nationen, spricht der Herr der Herrscharen. Vielleicht liest du den Vers und denkst dir, aha, und was soll da jetzt die Lösung sein? Die Lösung ist, an jedem Ort steigt Weihrauch empor. Und nichts steht zufällig in der Bibel. Und wir lesen in Offenbarung 5, was Weihrauch bedeutet. Da steht, ab Vers 7, das Lamm trat heran und empfing das Buch aus der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß. Als es das Buch empfangen hatte, fielen die vier Lebewesen und die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder. Alle trugen Harfen und goldene Schalen voll von Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Cool, oder? Und die Gebete sind nicht nur gesprochene Gebete. Gebete sind auch Tränen. oder Lobpreis oder ja, Anbetung. Anbetung, ich würde es so weit fassen, Anbetung ist nicht nur Musik, sondern Anbetung ist zum Beispiel auch Geld geben für den Herrn, ist sein Leben hingeben für den Herrn, das ist Anbetung. Und Jesus sagt, das ist das Endbild, dass überall auf der ganzen Welt, jetzt stellt euch mal die Erde vor, die ist rund, ja, wie wir wissen. Es gibt auch Leute, die behaupten was anderes, aber wir glauben, dass sie rund ist. Und da heißt es, vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Untergang ist mein Name groß unter den Nationen, überall auf dem ganzen Globus und an allerlei Orten, also überall, lässt man Opferrauch aufsteigen und bringt meinem Namen Gaben dar. Also das Bild ist dieses. Du stellst dir den Globus vor und du weißt ja, dass manchmal, also bei uns ist jetzt zum Beispiel Vormittag, aber auf der anderen Seite der Erde ist es gerade Nacht. Das heißt, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang heißt Tag und Nacht. Tag und Nacht, Tag und Nacht in allen Nationen, überall auf der ganzen Erde, steigt Weihrauch auf. Stell dir mal das vor. Wenn wir schlafen, gibt es tatsächlich auch ein paar Leute, die trotzdem noch beten, selbst in Deutschland. Und es gibt aber überall auf der Welt auch noch Leute, die gerade nicht schlafen, weil es nämlich gar nicht Nacht ist, und die beten. Und das heißt, überall auf der ganzen Erde steigt Weihrauch auf, die Gebete der Heiligen, Anbetung. Ja, wenn jemand arbeitet für den Herrn, als ob er es für Jesus tun würde, dann ist es Anbetung. Anbetung ist dein ganzes Leben. Es ist nicht nur ein Lied, das du singst. Es ist, wenn du aufstehst in der Früh und für deine Familie Frühstück machst und du tust es so, als ob du es für den Herrn tun würdest, aus Liebe, dann ist es Anbetung. Und dann ist es Weihrauch, der aufsteigt. Und die ganze Erde soll eingehüllt sein in Weihrauch. Wie so eine zweite Atmosphäre. Ja? Das ist doch der Hammer, oder? Das ist die Lösung Gottes, dass sein Volk anfängt, also wir machen es eh schon, aber überall auf der ganzen Erde, dass Tag und Nacht, Anbetung, Gebet, Lobpreis, Fürbitte, Hingabe, Ganzhingabe zum Herrn aufsteigt und dann ist die Erde eingehüllt in eine Atmosphäre von Gebet und Anbetung. Und das bringt die Wende. Immer. Zuerst muss die Luftwaffe den Luftraum freikriegen und dann können die Bodentruppen arbeiten. Stimmt's? So wie, ich habe die Geschichte irgendwann erzählt, dieses Wochenende von Father Nash, dem Fürbitter von Charles Finney, der immer paar Tage oder eine Woche vorher in die Stadt kam, bevor Finney kam, der große Erweckungsprediger, war Father Nash da und hat mit seinen Gebetskämpfern Tag und Nacht gebetet, 3 Tage lang oder noch länger, und in Geburtswehen gebetet, die ganze Stadt im Geist zur Geburt gebracht, gefastet, nicht gegessen, nicht getrunken, zum Herrn geschrien, gerungen um die Seelen und sind durchgebrochen. Und dann kam Finney in die Stadt, ganz lässig. Und dann fielen die Arbeiter in den Fabriken auf die Knie und haben um Gnade geschrien, weil sie ihre Sünden gesehen haben und ihre Verlorenheit. Und sie haben gesagt, Hilfe, ich brauche einen Retter. Kann mir jemand sagen, wie ich gerettet werde? Na, das ist mal eine Steilvorlage für einen Evangelisten, oder? Und er kam und hat einfach die ganze Ernte eingefahren, aber die Gebetskämpfer haben das vorher im Gebet zur Geburt gebracht. Und das muss zusammenkommen. Wir brauchen diese beiden und noch mehr Ströme, weil dann sind wir wirklich effektiv. Und das ist, was der Herr sieht für uns. Er möchte, dass überall auf der ganzen Erde Menschen sind, die ihn lieben und die ihn anbeten, sodass die ganze Erde eingehüllt wird in den Weihrauch des Gebetes, sodass der Herr, wenn er kommt, sich niederlassen kann auf dieser Erde und eine vorbereitete Braut hat, die ihn erwartet und die nur noch eine Liebe hat. Das heißt nicht, dass du nicht andere Sachen auch schön finden kannst und genießen kannst. Aber wie gesagt, du darfst alles haben, aber wenn etwas dich hat, dann bist du in Gefangenschaft. Deine größte Berufung ist und deine höchste Würde ist es, Gott anzubeten mit deinem ganzen Sein, mit deinem ganzen Leben. Und Gottes Erlösungsplan ist nicht nur, dass er uns rausholt aus etwas, sondern es ist eine Erlösung zu etwas hin. So wie Mose zu Pharao gesagt hat, lass mein Volk ziehen, damit es mich in der Wüste anbetet. Das hat Mose gesagt. Lass mein Volk ziehen, Pharao, raus aus Ägypten, Israel, um den Herrn in der Wüste anzubeten. Und das ist der Ruf heute an dich. Du musst raus aus Ägypten und du musst anbeten. Du bist erlöst, um anzubeten. Das ist nämlich deine allerhöchste Bestimmung und das allerhöchste Ziel des Menschen. Der Westminster Katechismus formuliert es so: Das höchste Ziel und der Sinn des Lebens des Menschen ist, Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu erfreuen. Ich lese es nochmal, das ist so schön und das fasst es alles zusammen, um was es überhaupt geht, warum du hier bist, warum es dich gibt und was dich wirklich glücklich macht und erfüllt, ist das höchste Ziel und der Sinn des Lebens des Menschen ist, Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu erfreuen. Und ich will dir sagen, immer hat heute schon angefangen. Die Ewigkeit läuft schon, du bist schon drin. Ja? Du bist schon drin. Also es wird nicht erst dann cool, wenn du auf der anderen Seite der Ewigkeit bist, sondern jetzt schon bist du in der Ewigkeit. Du bist mit Christus versetzt an himmlische Orte. Du bist versetzt ins Reich Gottes. Du bist nicht mehr nur ein normaler Mensch, der in der sichtbaren Welt lebt, sondern du bist privilegiert, im Reich Gottes, im Himmel, hier und jetzt schon zu leben. Und Gott zu genießen und dich für immer an ihm zu erfreuen. So, und jetzt habe ich zum Abschluss noch ein kleines Survival Kit für Krisen. Das erste ist ein wunderbarer Satz von Stephen Covey, der hat ganz schlaue Bücher geschrieben, vielleicht kennt ihr den. Er hat gesagt, the main thing is to keep the main thing, sehr weise. Und das heißt, die Hauptsache ist, dass die Hauptsache bleibt. Und die Hauptsache ist, Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu erfreuen. Also wenn du den Herrn fragst, Herr, was ist meine Berufung? Was ist mein Auftrag heute? Sage ich dir, dein Auftrag ist, Gott zu verherrlichen und dich an ihm zu erfreuen. Ich sage auch gern, Gott zu genießen. Mach das dir mal heute zu deinem To-Do. Ich will heute Gott genießen. Das ist deine Berufung, das ist deine höchste Bestimmung. Das ist der Sinn, warum es dich gibt. Cool, oder? Was für ein Gott! Lass dich nicht von Nebenschauplätzen ablenken, das ist ganz wichtig. Schau, dass die Hauptsache bleibt. Faste eventuell auch mal, also ich traue mich fast nicht, es zu sagen, aber ich sage es jetzt einfach mal. Ich habe ja schon so viel Gebet gekriegt, dass ich mutig und kühn bin. Faste mal Social Media. Das ging nochmal gut. Und Nachrichten. Faste mal Nachrichten, Leute. Und lies mal die gute Nachricht. Die Bibel oder ein tolles Buch, so eins zum Beispiel. Also ehrlich gesagt, ganz ehrlich, wenn ich Ermutigung brauche, ich lese mein Buch. ehrlich. Weil, also, ich lese es manchmal und denke mir, das kann gar nicht sein, dass ich das geschrieben habe. Also, es ist irgendwie echt vom Himmel heruntergeflattert manchmal. Und dann denke ich mir, oh, das ist so gut, danke Herr. Okay. Mit was du dich fühlst, dafür hast du Glauben, okay? Das, also, ja, mit was du dich füllst, dafür hast du Glauben. Wenn du die ganze Zeit dich berieseln lässt von Nachrichten, dann hast du Glauben an Corona. Aber wenn du dich füllst mit dem Wort Gottes, mit der guten Nachricht, mit Hoffnung, mit Lobpreis, mit Fokus auf Gott, dann hast du Glauben an einen großen Gott. Das ist immer das Gleiche. Ist eigentlich alles immer ganz easy. Wo du hinschaust, das erfüllt dich, das gibt dir Glauben, das macht dich stark, das macht dich satt. Und kleiner Spoiler, das Einzige, was dich satt machen kann, ist wirklich der Herr und sein Wort. Dann, so. Zweitens, ich habe nur noch 20 Punkte, also ihr seid bald durch. Du musst nicht alle Antworten haben und alles verstehen, was in dieser Corona-Zeit passiert. Ich weiß nicht, wer es hören muss, aber ich will es dir einfach sagen. Du musst kein Epidemiologe sein. Du musst nicht alle Nachrichten lesen und alles im Blick haben. Du musst nur wissen, wer Gott ist. Du musst eigentlich nur Psalm 1 und Psalm 2 lesen und dann noch Psalm 23 und am Schluss noch Psalm 150 und dann ist alles gut. Halte dich nicht, das ist nämlich das Gefährliche an der Geschichte, halte dich bitte nicht unter dem Baum der Erkenntnis auf. Ja? Der Baum der Erkenntnis ist giftig. Und zwar tödlich giftig. Und alles, was du unter dem Baum der Erkenntnis an Erkenntnissen bekommst, ist nicht aus dem Königreich Gottes. Auch wenn es scheinbar objektive Fakten sind, es ist nicht der Geschmack des Lebens vorhanden, weil unter dem Baum der Erkenntnis gibt es kein Leben. Da gibt es nur Tod. Also bitte, wenn du merkst, dass du in den Kategorien richtig und falsch feststeckst, wenn du in Rechthaberei kommst, wenn das nach Rechthaberei schmeckt, darin kannst du erkennen, ich bin unter dem falschen Baum. Und was machst du dann? Na, du rennst so schnell du kannst unter dem Baum des Lebens. Und das ist Jesus selber. Ja? Er ist das Leben in Person. Und dann schaust du auf Jesus und du lässt alles andere los, jede Beurteilung, alles, was du denkst, es ist aber doch richtig und es ist aber doch falsch und die sind doch blöd und die haben doch recht. Nee, das ist nicht das Königreich. Du gehörst nicht in diese Welt. Du gehörst nicht in diese Welt. Du bist ein Königskind, du bist ein Kind des Himmels und du lebst gefälligst unter dem Baum des Lebens. Amen. Super, sehr gut. Dann hätten wir das geklärt. Das nächste, ganz wichtig, Zero Tolerance. Ich finde es auf Englisch viel stärker. Null Toleranz klingt auch gut, aber nicht ganz gut. Zero Tolerance gegenüber Furcht. Furcht ist dein Feind. Gib Gedanken von Angst, Befürchtungen oder Worst-Case-Szenarien, das macht der Feind sehr gern, dass er dir so einen ganzen Film abspielt, schon her, das und das und das und das könnte alles passieren, das geht ganz sicher in die Richtung, schau doch mal bitte dahin, ja, so wie die Schlange aus dem Dschungelbuch, kennt ihr die? K. Vertraue mir. Ja, und lud dich ein und dann glaubst du ihr und eigentlich will sie dich nur fressen. Und so ist es immer mit dem Teufel. Der tut so lustig und dann am Schluss will er dich doch nur töten. Also bitte, glauben Sie nicht alles, was Sie denken, haben wir gestern gelernt von Heinz Erhardt, sondern wenn du das entlarvst, hier ist Angst, hier ist Bedenken, hier ist irgendwie sofort verwerfen, sofort raus. Im Namen Jesu raus, widerstehe dem Teufel und so flieht er von dir. Wirklich, du musst aggressiv sein, weil der ist, verstehst du, der versteht subtil nicht. Der versteht nur eine klare Ansage. Raus im Namen Jesu. Angst, geh, Teufel, geh mit deiner Angst, nimm sie gleich mit, tschüss, weg, raus. Zero Tolerance, du kannst es dir nicht mehr erlauben, okay? Weil sobald du mit dem Geist der Furcht kooperierst, kommst du in Gefangenschaft. Furcht ist das Gegenteil von Glauben. Und Glauben ist die Währung des Himmels und Furcht ist die Währung des Teufels. Also steigt er nicht drauf ein. Und viertens und letztens, sei erfüllt mit dem Heiligen Geist bis zum Überlaufen. Das brauchst du. Der Innendruck muss immer höher sein als der Außendruck, sonst hast du keine Chance. Ja, also wenn der Außendruck höher ist als der Innendruck, dann drückt es dich so rein und dann bist du ständig in so einer Verteidigungshaltung. Aber das ist völlig unter deinem Niveau. Also ganz ehrlich, das brauchst du nicht mehr. Weil du kannst so voll sein von Jesus, so voll mit dem Heiligen Geist, dass dein Innendruck so stark ist, dass es alles total wegsprengt von dir, was von außen kommt. Sei ein Reinraum, ja? Da, wo die Platinen gemacht werden, da ist ein größerer Druck, ein größerer Luftdruck in dem Raum, damit er komplett staubfrei und schmutzfrei ist, weil sonst wäre das nicht möglich, irgendwelche Halbleiter herzustellen. Und deswegen muss der Luftdruck größer sein in dem Raum als draußen. So wenn die Tür aufgeht, dann drückt es Luft raus und nicht rein. Und so muss es bei dir auch sein. Wenn du aufstehst in der Früh, dann fang an, dich zu füllen mit dem Heiligen Geist und schau, dass du immer gefüllt bleibst. Ja? Schau immer wieder nach, wie ist denn der Druck, der Innendruck, und dann pump einfach nochmal ein bisschen nach. Und wie geht es? Mach Lobpreis, hör dir gute Lehren an, geh in die Natur, freu dich über dein Papa, geh aufs Klo und empfang einfach Gnade und Gerechtigkeit. Das war der SOS-Tipp für alle, die im Büro arbeiten oder die kleine Kinder haben. Also, freu dich über Gott, sei dankbar, er hat alles wunderbar gemacht, proklamiere das Wort, bete in Sprachen, lass glaubensvolle Lobpreismusik laufen, sing laut mit, triff dich mit lieben Menschen zum Essen und Feiern und Lachen, mach eine Flasche Prosecco auf, das ist eine prophetische Zeichenhandlung gegen den Feind, und dann ist der Innendruck höher als der Außendruck, garantiere ich dir. Amen. Halleluja.
Das war ein Vortrag aus der Vineyard Speyer. Um mehr Informationen über uns zu erhalten oder eine Rückmeldung oder ein Zeugnis zu geben, laden wir Sie ein, mit uns Kontakt aufzunehmen. Zum Beispiel per Telefon in Deutschland 06 232 26996 oder per Mail über info@vineyard-speyer.org. Wir beten, dass diese Botschaft Sie weiterhin segnet und dass die Freude am Herrn Ihre Kraft ist. Lieber, ich erhebe dich.